Köpfe reinzugucken bei dieser Umfrage, an was für Erlebnisse ihr gedacht habt, als ihr euer Votum abgegeben habt, an was ihr euch erinnert habt, was eure Erinnerung an die Familie prägt. In der Vorbereitung haben wir gesehen, als wir diese Sprüche rausgesucht haben, man findet jede Menge positive Sprüche, jede Menge idealisierter Vorstellungen von Familie, aber die erlebte Wirklichkeit sieht manchmal ganz anders aus. Und in mancher Familie gibt es auch so die geheimen Geschichten, die keiner wissen darf, was da so alles passiert. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil es heute um eine Bibelstelle geht, wo es auch um die Familie geht. Um eine bestimmte Familie, um diese hier, um die sogenannte heilige Familie. So ein Bild vielleicht von Familienidylle. Aber dieses Bild, das in tausenderlei Varianten gibt und über Jahrhunderte tradiert wurde, kratzt nur an der Oberfläche. In der heiligen Familie war nicht alles so. Es gibt ganz überraschend andere Aussagen zur Familie Jesu, wie das, was wir hier verbinden mit der Weihnachtsgeschichte und so, wo wir uns vorstellen, wie toll und idyllisch das alles war und wo man womöglich auf den Gedanken kommt, dass das so der Idealtypus einer Familie sei. Ich lese uns den Predigttext für heute aus dem Markus-Evangelium, Markus 3, Vers 31 bis 35. Kein Text, den ich selber rausgesucht habe, sondern einer, der einfach so im Predigtplan der Landeskirche drinsteht. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus. Und sie sagten zu ihm, sieh doch, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. Aber Jesus antwortete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Merkwürdiger Text. Man fragt sich, was ist denn da passiert? Und wenn man vorbereiten muss, fragt man sich, was können wir damit heute anfangen und vielleicht lernen? Drei Überschriften dazu. Die erste, Glaubenskrieg in der heiligen Familie. Zweite, Glaube, Nachfolge und Familie. Und das dritte, Gemeinde als Familie. Glaubenskrieg in der heiligen Familie. Das erste Wort in diesem Text heißt inzwischen. Und man stellt sich automatisch die Fragen, was war da davor? Was ist denn da los? Was passiert denn da, dass es so zu dieser Begegnung kommt? Unser Text steht im Markus-Evangelium, im dritten Kapitel, also recht weit vorne. Jesus war noch nicht so lange als Prediger unterwegs, aber er hat schon für ziemlich viel Aufmerksamkeit gesorgt, für ziemlich viel Wirbel. Im Norden Israels, in Galiläa, am See Genezareth, dort, wo sein Wirken begonnen hat. In den ersten Kapiteln des Markus-Evangeliums finden sich jede Menge Berichte von Predigten, Gesprächen, aber besonders auch von Heilungen und Dämonenaustreibungen. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus. Stellt euch dieses Szenario mal vor. Die Schlange vor dem Haus, die Stimmung dort, die Diskussionen, was man zu erwarten hätte, die Euphorie der Erwartung, was Jesus tun wird. Es war so ein richtiger Jesus-Hype. Aber gleichzeitig eine total aufgeladene Situation. Faszination und Skandal zugleich. Schwarz und weiß, Pro und Contra. Man musste sich irgendwie entscheiden in dieser Situation. Die einen waren ganz begeistert von Jesus. Jede Menge Fans gab es schon und sogar schon den ersten Teil der Jüngergruppe um Jesus herum. Und auf der anderen Seite haben sich seine Gegner formiert, die entsetzt waren über das, was da passiert. Sogar eine Expertengruppe aus Jerusalem ist angereist, Theologen, die versuchten, eine Einschätzung hinzukriegen, was ist denn das mit diesem Jesus? Vielleicht haben sie ihr Urteil schon mitgebracht. Ein paar Verse vor unserem Predigtext steht, sie hätten gesagt, Jesus ist vom Teufel besessen. Und nochmal ein Vers weiter vorne erfahren wir, was vor dem Inzwischen kommt. Wir erfahren, wie die Familie von Jesus über ihren Sprössling denkt. Als seine Verwandten das hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt dort wegzuholen. Denn sie sagten, er ist verrückt geworden. Das ist also das Vorspiel zu dieser Szene, wo die Familie draußen vorm Haus bleibt. Jesu Mutter, seine Brüder und Schwestern sind angerückt, um Jesus zur Vernunft zu bringen, um seinem Treiben ein Ende zu setzen und ihn wieder in sein altes familiäres Leben zurückzuholen. Übrigens ist euch aufgefallen, wer fehlt, wer nicht vor der Tür steht? Der Vater. Sehr merkwürdig in so einer patriarchal geprägten Gesellschaft wie damals im Orient. Gibt Spekulationen darüber, warum er fehlt, ob er vielleicht tot wäre und Jesus vielleicht dann als der Älteste in der Familie eigentlich in der Verantwortung stünde, daheim das Zimmergeschäft weiterzuführen und die Verantwortung für den Familienclan zu übernehmen. Schwarz-Weiß, man muss sich entscheiden, auch Jesus muss sich in dieser Situation entscheiden. Lässt er sich von der Familie zurückholen, lässt er sich zurückziehen in das vorgespurte Leben mit seiner Sippe oder erfüllt er den Auftrag, den er bei seiner Taufe von Gott her bekommen hat? Sowohl als auch war nicht drin. Es gab nur ein Entweder-Oder. Gottes Auftrag, das Reich Gottes zu bauen, hat Priorität. Da lässt sich Jesus durch nichts, auch nicht durch seine verwandtschaftlichen Bindungen, davon abhalten. Und deswegen sagt er an dieser Stelle so scharf und so kompromisslos zu seinen Anhängern, die, die hier um mich sitzen und mir zuhören, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester, Bruder, meine Schwester oder meine Mutter. Und tatsächlich verbringt Jesus danach dann die allermeiste Zeit mit seinen Glaubensgeschwistern und nicht mit seinen Blutsgeschwistern, mit so einer Art geistlichen Wahlverwandtschaft. Immerhin, es geht gut aus. Im Johannesevangelium erfahren wir dann am Ende, dass Jesus am Kreuz noch für seine Mutter sorgt und den Johannes da zuständig erklärt. In der Apostelgeschichte ist vom Bruder Jesu die Rede, von Jakobus, der einer der wichtigen Leitungspersonen in der ersten Gemeinde war. Und auch von Maria wird erzählt, dass sie sich im Jüngerkreis bewegt hat. Also da ist irgendwann auch irgendwas wieder in Ordnung gekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Glaubenskrieg in der heiligen Familie, vielleicht eine überraschende Geschichte. Mein zweiter Punkt, Glaube, Nachfolge und Familie. Ich will mal über uns nachdenken und habe geschaut, was hat denn Jesus sonst noch gesagt zu diesem Thema Familie, Glaube. Und es gibt tatsächlich noch ein paar anderen Stellen. Ich hätte euch gern gesagt, dass die Stelle, die ihr jetzt schon gesehen habt, dass das die einzige Bibelstelle ist, wo Glaube und Familie so ein bisschen aufeinander stoßen und kollidieren, aber es ist nicht so. Das Thema taucht auch an anderen Stellen nochmal auf, zum Beispiel eine Stelle aus dem Matthäusevangelium, da will jemand mit Jesus gehen und sagt, ich komme gleich mit dir mit. Aber ich muss zuerst noch meinen Vater begraben. Ist eine ehrenwerte Sache. Jesu harte Antwort, folge du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Sehr radikal, sehr hart. Oder noch krasser, das Jesus-Zitat, das ich euch hier zeige, aus dem Lukas-Evangelium. Wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Sein Vater und seine Mutter, ebenso Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Also auch eine sehr radikale Äußerung, ziemlich schwer verdaulich, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Wahnsinnig anspruchsvoll, der Anspruch von Jesus an seine Nachfolger. Und vielleicht passt es für viele von uns überhaupt nicht in unser Jesusbild. In mir meldet sich Widerstand. Kann Jesus das wirklich so gesagt haben? Kann er wirklich wollen, dass man wirklich alle familiären Bindungen hinter sich lässt, um richtig im Glauben an Jesus zu leben? Wir haben ja eigentlich ein anderes Programm. Wenn wir an Glaube denken, dann denken wir an Gottes Segen. Dann denken wir daran, dass was besser wird und mir was geschenkt wird durch meinen Glauben. Aber dass man so herausgefordert und in Anspruch genommen wird, das passt irgendwie nicht. Zwei Gedanken, die sich beziehen auf diesen Vers und andere Verse. Der erste, ich glaube, man kann überhaupt nicht behaupten, dass das Christentum und dass Jesus familienfeindlich wäre. Jesus nimmt Kinder auf den Arm, die die Eltern zu ihm bringen, und er segnet sie. Er verschärft die jüdischen Verordnungen zur Ehescheidung und sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Er kennt das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, und widerspricht ihm nicht. Und später im Neuen Testament, wo man so ein bisschen schon sieht, wie sich eine Kultur entwickelt, der Christen, wie sie miteinander leben, da schreibt der Paulus in seinen Briefen immer wieder davon, wie Partner miteinander umgehen sollen, wie sie gegenseitige Verantwortung und Liebe leben sollen in Ehe und Familie. Heute verteidigen die Christen die Ehe als wichtige Instanz in unserer Gesellschaft, und ich glaube, das ist auch gut so. Es gibt keine vernünftigere Regelung für Liebe und Verantwortung als die exklusive, auf Dauer angelegte, verbindliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Also, ich glaube, man kann, wenn man das ganze biblische Zeugnis anguckt, nicht sagen, dass Jesus die Verwandtschaft, die Partnerschaft, die Ehe abschaffen wollte. Aber, und das ist das Zweite, was damals wohl immer wieder auch passiert ist, es kann sein, dass man sich entscheiden muss zwischen dem Leben in der Nachfolge und dem Leben in der Familie. Man muss sich die Familie von damals ganz anders vorstellen, wie das, was wir heute erleben als Familie. Familie war allgegenwärtig und hat so einen totalen Bereich eingenommen im Leben. Die Sippe, die Großfamilie, hat im Grund alles Wesentliche bestimmt. Die Eltern haben die Frau ausgesucht und den Preis verhandelt dafür. Der Beruf des Vaters musste vom Sohn übernommen werden. In Glaubens- und Lebensfragen war der Vater unangefochtene Autorität. Überhaupt war das ganze Leben so angelegt, dass sich alles von der Wiege bis zur Bahre rund ums Haus und Hof der Eltern abgespielt hat. Also was wir heute kennen, dass man zig Kilometer weit weg wohnt von den Eltern und die vielleicht 3-4 Mal im Jahr sieht, das ist neuzeitlich, aber war damals ganz anders. Die Familie hat die Krankenversicherung ersetzt, die Rentenversicherung und die Lebensversicherung. Das war quasi der Profit, den man hatte von dieser allgegenwärtigen Familie. Heute würden wir vielleicht sagen, die Familie war dominanter, sie war bestimmender, sie war vielleicht auch übergriffiger wie heute. Und wenn dann jemand aus dieser Familie in irgendeinem Dorf Jesus erlebt hat und dort innerlich berührt wurde, was gespürt hat von Gottes Geist und von seinem Anspruch mitzugehen, und wenn der dann mit Jesus leben wollte und seine Familie hat es ganz anders gesehen, dann war klar, entweder oder. Was hat Priorität? Was ist wichtiger? Und da sagt Jesus, wenn die Familie vom dem gelebten Glauben im Weg steht, dann muss man vielleicht auch den Bruch mit der Familie wagen. Auf jeden Fall das geringer einstufen. Und es ist tatsächlich auch so, dass sich das zeigen lässt in ein paar Bibelstellen, dass es einige im engsten Jüngerkreis Jesu gab, denen genau das passiert ist. die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben und dadurch ihre ganze Zugehörigkeit und Absicherung im Clan verloren haben. So dramatisch wird es heute in den allermeisten Fällen nicht mehr sein. Wir haben heute keine so große Abhängigkeit mehr von unserer Herkunftsfamilie. Aber was es auch heute noch geben kann, ist, dass Verwandte und Freunde von Menschen, die Christen werden und ihr Leben dann verändern, das nicht nachvollziehen können. Das irgendwie total merkwürdig und verrückt finden. Vielleicht nur noch den Kopf schütteln. Gerade wenn jemand aus einer Familie stammt, die traditionell kirchenfern ist, kann es zu solchen Entfremdungen kommen. Und ich kenne einige Geschichten von Leuten, die hier unter uns sitzen, die zu unserer Gemeinde gehören, die genau das erlebt haben, dass die Familie nur den Kopf schüttelt. Entfremdung, vielleicht manchmal auch aktive Versuche, den Sohnemann oder die Tochter oder die Frau wieder zurückzuholen, den Glauben auszureden. Wenn sowas passiert, dann kann es ziemlich verletzend und schwierig sein. Was kann man dann tun? Was soll man dann tun? Sich abschotten von der Familie, alles abbrechen? Oder aktiv in die Auseinandersetzung gehen mit den Eltern und den Geschwistern? Oder sie einladen, mitzugehen und vielleicht selber was zu verstehen, zu erleben vom Glaube? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da Patentrezepte gäbe, wie man sich verhalten soll. Ich kenne keins. Was ich aber glaube, ist, dass es so wie es zum Erwachsenwerden dazugehört, dass man sich abnabelt von der Familie und ein Stück unabhängig sich seine Positionen erarbeitet, so glaube ich, gehört es auch zu einem mündigen Christsein, dass man da geradlinig bleibt, ehrlich bleibt, zu seinem Glauben steht, für seinen Glauben einsteht. Dafür wünsche ich allen, die das betrifft unter uns, Kraft, Verständnis, Geduld, Klugheit im Umgang mit ihrer Familie. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie hier in der Gemeinde so ein Stück Begleitung erfahren durch Einzelne und durch die ganze Gemeinde. Mein dritter Punkt, Gemeinde als Familie. Sich auf den Weg des Glaubens, der Nachfolge zu machen, kann zu Verlusterfahrungen führen. Einige Jünger, ich habe es gerade schon gesagt, haben es am eigenen Leib erlebt, haben die Zugehörigkeit, den Schutz, die Einbindung im heimatlichen Familienclan aufgegeben, um Jesu willen. Und genau die, die das betrifft, hat Jesus direkt mal angesprochen. In Markus 10, Vers 29 hat er die vor sich und sagt was zu ihnen. Jeder, der etwas zurückgelassen hat, Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Felder, um mir zu folgen und um die gute Nachricht weiterzusagen, wird das, was er zurückgelassen hat, hundertfach neu bekommen. Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Kinder und Felder, schon jetzt in dieser Zeit, wenn auch unter Verfolgungen, und das ewige Leben dann, wenn Gottes Reich kommt. Da ist also nicht nur vom Verlust die Rede, sondern auch von einem Gewinn. Jesus macht am Ende nicht ärmer, sondern reicher. Da ist die Rede von einer neuen Familie, neue Brüder und Schwestern, Glaubensgeschwister. Passt zu dem Abschluss von unserem Predigttext, wo Jesus seinen Jüngern sagt, das sind meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern. Die Gemeinschaft der Glaubenden, die Gemeinde als Familie. Das ist sozusagen ein urbiblisches Modell für Gemeinde. Als eine Art Ersatzfamilie haben sich die ersten Christen miteinander verstanden. Die haben miteinander gegessen, die haben ihre Häuser geöffnet, die haben ihren Besitz miteinander geteilt. Die haben für die Armen und Kranken in der Gemeinde gesorgt. Die ersten Gemeinden waren keine anonymen Kirchengemeinden, wie wir sie heute kennen. Sie waren auch keine reine Gottesdienstgemeinden, wo man sich eine Viertelstunde in der Woche trifft. Sie waren sowas wie Lebensgemeinschaften, solidarisch, fürsorglich, unterstützend, ein dicht gewebtes, tragendes Beziehungsnetz. Jedenfalls war das der Anspruch, dass die Gemeindeglieder wie in so einer Großfamilie Verantwortung füreinander übernehmen. In den Briefen im Neuen Testament erfahren wir dann allerdings auch, dass das echte Leben nicht immer so idealtypisch verlaufen ist. Letzte Woche hatten wir hier im Gottesdienst am Ende eine Verabschiedung. Die Christiane Lehmann hat sich verabschiedet, weil sie weggezogen ist, geheiratet hat. Und wir haben sie gefragt, was sie uns wünscht als Gemeinde. Und sie hat uns gewünscht, dass wir unsere Beziehungen pflegen, dass wir aneinander Anteil nehmen sollen. Und da steht sie nicht allein, da steht sie auch für viele andere. Wenn wir in Dreisam 3 uns austauschen in irgendwelchen Gruppen und Kreisen über unsere Bilder von Gemeinde, dann taucht immer wieder dieses eine Wort Familie auf. Gemeinde als Familie, das wünschen wir uns. Und wir alle da drin, Geschwister, Glaubensgeschwister oder vielleicht auch Väter und Mütter im Glauben, wo die Erfahrenen die Jüngeren begleiten. Ich bin dankbar, dass ich in Dreisam 3 an vielen Stellen Geschwisterlichkeit erlebe. Das sind Menschen, mit denen kann ich ganz offen reden. Da gibt es Menschen, die beten für mich, die sind verständnisvoll und gnädig mit mir und unterstützen mich. Das sind wertvolle Beziehungen für unsere ganze Familie gewachsen. Da habe ich zu meiner Herkunftsfamilie und meiner Verwandtschaft wirklich viele Brüder und Schwestern dazu bekommen. Aber ich weiß auch, dass es nicht alle so erleben. Es gibt immer wieder Klagen. Ich finde nicht rein in Dreisam 3. Mich spricht keiner an. Unsere große Gemeinde ist so anonym und so unüberschaubar. Ich bin froh über jeden Hauskreis, den es da gibt, über jede Gruppe, wo man nicht nur den Namen voneinander kennt, sondern wo man auch weiß, wie es einem geht, wofür einen gebetet wird, wo man getragen wird, wo man gesehen wird, wo man vermisst wird, wenn man nicht auftaucht. Und ich wünsche uns als Gemeinde noch viel mehr solche Gruppen, in denen wir Leben und Glauben miteinander teilen. Nicht nur den Glauben, auch das Leben. Lebenszellen der Gemeinde. Und ich wünsche uns in diesen Lebenszellen der Gemeinde ein Gefühl, eine Haltung von Unvollständigkeit. Wir sind Unvollständigkeit. Es sind noch Plätze frei im Gottesdienst oder im Hauskreis. Und neue sind uns herzlich willkommen. Wir lassen andere reinfinden in unsere Gemeinschaft. Allen, die das Gefühl haben, dass sie noch nicht richtig drin sind in dieser Gemeinde, die vielleicht den Eindruck haben, sie stehen draußen vor der Tür, so wie die Familie Jesu in der Geschichte, den möchte ich zum Ende von dieser Predigt ein Sprichwort von Jesus sagen. Wenn du willst, dass man dir Gutes tut, dann fang du damit an. Wenn du willst, dass du eingeladen wirst, dass du angesprochen wirst, dass du eine Kleingruppe findest, zu der du gehören kannst, dann fang selber damit an. Frag andere, wie es ihnen geht. Dann wirst du wahrscheinlich auch gefragt. Lad andere ein zu dir und es entstehen Beziehungen. Mach dich auf die Suche nach einer Kleingruppe und du wirst vielleicht eine finden oder gründe selber eine. Ich glaube, dass wir alle unsere Verantwortung dafür tragen, welches Betriebsklima sich in dieser Gemeinde breit macht. Und lasst uns es als Leitbild auch nehmen, einander Bruder und Schwester zu sein. Amen. Soweit. Wir haben jetzt eine Zeit, in der wir Gott anbeten wollen mit Liedern. Eine Zeit des Gebetes. Es gibt auch die Möglichkeit für Leute, bei denen jetzt vielleicht so irgendwas angetippt wurde bei der Abstimmung oder in der Predigt über Familien, wie das ist, auch hier hinten in dem Musikraum mit jemandem zu beten. Oder auch, wenn man anderes Anliegen hat, das einen jetzt bewegt. Und da hinten sind zwei Tische aufgebaut. Auf dem einen steht Dank und auf dem anderen steht Bitte. Bei der Bitte kann man eine Kerze anzünden, die vielleicht ein Zeugnis dafür ist, dass man hier eine Bitte hinterlassen hat. Und vielleicht kann man das heute auch so fokussieren, vielleicht geht euch eine Bitte durch den Kopf, was eure Familie betrifft. eure jetzige Familie oder eure Herkunftsfamilie, euer Verhältnis dazu. Vielleicht ist auch keine Bitte, die euch bewegt, sondern eine Klage, weil da was schief liegt. Bringt es da in einem stillen Gebet vor Gott und zündet eine Kerze an. Oder seid total dankbar für alles das, was euch eure Familie geschenkt hat und bis heute schenkt. Dann, da hinten gibt es auch so einen Tisch, da gibt es ein paar Bilder, da kann man sich auch noch weiter anregen lassen, um dankbar zu werden. Manchmal brauchen wir so ein bisschen einen Aufhänger, um in so einen Dankmodus zu kommen. Herzliche Einladung, also jetzt mitzusingen, betend mitzusingen, vielleicht das Angebot vom persönlichen Gebet in Anspruch zu nehmen oder eben an diese zwei Tische zu gehen.